Hallo Leute, besucht mich doch mal auf meiner neuen Webseite www.frankstoner.tv. Dort warten noch viel mehr Folgen von Stoner Frank und Frei. Und jetzt viel Spaß bei der Sendung. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe Stoner Frank und Frei hier auf Nuviso TV. Und zunächst mal möchte ich mich bei euch bedanken für die große Unterstützung, die ihr uns zukommen lasst. Und es gab wirklich einige nette Post von euch, die mich erreicht hat, auch zur Weihnachtszeit. Es gab Geschenke, es gab viel Zuspruch und viel gute Resonanz überhaupt für unsere Arbeit, für das, was wir machen, und aber auch speziell für die letzten Sendungen, die wir hervorgebracht haben. Auch dafür vielen Dank. Es freut mich jedes Mal sehr. Ich weiß, die Themen sind kontrovers, die letzten, die wir hatten, auch zum Teil schwierige Sachen. Aber ich freue mich einfach, dass da eine Diskussion daraus entsteht und möchte das hier zum Ausdruck bringen, dass mich das wirklich freut, wenn ich auch sehe, wie intensiv dort diskutiert wird, aber in allermeisten Fällen mit sehr viel Respekt auch. Und das ist die Art von Streitkultur, Diskussionskultur, die wir brauchen. Gerade auch bei den schwierigen Themen, die halt heute die Zeit uns gibt. Wir können uns die Themen nicht immer aussuchen. Wir sind Kinder unserer Zeit. Wir werden mit den Dingen konfrontiert, die wir halt sehen. So ein alter Wahlspruch von mir ist ja: Face everything, avoid nothing. Also das, was halt kommt, ist Thema, und können Sie es auch nicht immer aussuchen. Aber es freut mich eben, wenn wir mit dieser mit einer aufrechten Einstellung dort reingehen und halt uns mit diesen Themen beschäftigen. Jo, ich hoffe, das wird auch weiterhin so sein. Heute habe ich mal wieder ein Thema aus Indien für euch am Start. Indien war ja schon immer das Land der großen spirituellen Abenteuer und der großen Geheimnisse und Mysterien. Und eins der größten Geheimnisse, was so in den Westen gedrungen ist, was eine ganz besondere Strahlkraft hat, das ist das Phänomen der Palmblattbibliotheken. Und darüber möchte ich euch heute berichten. Und ich kann es auch aus erster Hand machen, denn ich war in einer dieser Palmblattbibliotheken auf meiner ersten großen Indienreise. Das ist schon eine ganze Ecke her, es war im Jahr 2000, als ich dort war. Und kann jetzt also auch so aus der Rückschau dort das eine oder andere beurteilen. Und ich hoffe, da ist was für euch dabei. Die Geschichte geht ja, dass es in Indien Orte gibt, Palmblattbibliotheken gibt, auf denen auf Palmblättern, weil die hatten halt noch kein Papier im alten Indien, auf getrockneten Palmblättern, dass dort für jeden Menschen auf der Welt, der lebt, ein Palmblatt beschrieben ist, wo Dinge aus seinem Leben drinstehen, die entscheidenden Dinge. Und die Geschichte geht, dass jeder Mensch, der in seinem Leben einmal an diesen Ort kommt, zu seiner Palmblattbibliothek kommt, dort ein so ein Blatt für ihn, auf ihn wartet. Ja. Diese Geschichte hat meine Lady schon als Kind gehört. Es war in einer von, in diesem DDR-Magazin, wie hieß das gleich nochmal? Hieß das einfach nur das Magazin, oder fällt mir jetzt gar nicht mehr ein? Ihr erinnert euch noch, DDR-Leute werden sich erinnern. Es war so die einzige richtige Zeitschrift, die es da gab, wo auch manchmal nackte Frauen drin waren. Da war jedenfalls so eine Reportage mal drin über die Palmblattbibliotheken. Und meine Lady hat das schon als Kind gelesen, gesehen und hat das nie mehr wieder vergessen. So. Und als wir gemeinsam in Indien waren, hatte sie halt den Wunsch immer gehabt, dort mal hinzufahren. Und das haben wir dann auch gemacht, ohne das groß jetzt mit irgendeiner Organisation zu machen, sondern wir haben uns die Telefonnummer besorgt von dieser Palmblattbibliothek. Es gibt mehrere. Wir waren aber die meiste Zeit in Südindien und sind zu der Palmblattbibliothek in Bangalore gegangen, südindische Stadt Bangalore. Und haben da einfach ein paar Wochen vorher mal angerufen. Wenn ich mich recht erinnere, war das so 5-6 Wochen, musste man da schon Zeit haben, so bis man dort einen Termin bekommt, also den ausgemacht, einen Termin gemacht, und dann waren wir halt am entsprechenden Tag dort, sind da hingefahren, Bangalore. Die Bibliothek im Bangalore, das ist von außen eher unscheinbar. Ich muss auch gleich sagen, ich habe die Bibliothek selbst nicht gesehen. Ich hätte ganz gerne mir das angeschaut, wo also diese Säle von wo all diese Palmblätter drin sind, da habe ich aber keinen Zugang bekommen. Und ich weiß auch nicht genau, ob dort, wo das Nadi-Reading, wie man in Tamil Nadu sagt oder im Süden sagt, in der Tamil-Sprache, das Nadi-Reading, also dieses Palmblattlesen, ob das jetzt direkt angeschlossen war an die Bibliothek oder nur ein eigenes Gebäude war, weiß ich nicht. Dort, wo ich war, das war von außen ziemlich einfach. Typisch indisch. Ja? Und so war auch die ganze Atmosphäre dort. Das war so nichts großartig mit Kristallkugeln und große Mysterien, sondern es war ein ganz einfaches indisches Setting, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und ich wollte ja eigentlich ja gar nicht wirklich dorthin. Oder ich hatte jetzt gar nicht so den Antrieb dahin. Es war im Grunde genommen eher meine Lady, die das halt schon aus Kindestagen gehört hatte und die da unbedingt hin wollte. Aber weil wir halt zu zweit gereist sind, dachte ich mir dann auch, das wäre jetzt hochmütiger, wenn ich schon mal an so einen Ort komme. Dann wäre es auch hochmütig zu sagen, es interessiert mich nicht. Warum hat mich das eigentlich gar nicht so angezogen zunächst? Weil ich geglaubt habe, das wäre irgendwie Quatsch oder Scharlatanerie. Also dafür habe ich zu dem Zeitpunkt schon genug gesehen von der Welt, um zu wissen, dass es und gerade in Indien einige Dinge gibt, die nicht unbedingt in unser Weltbild reinpassen und mit unserer westlichen Rationalität zu greifen sind. Aber das sind oft die spannenden Themen und dann lässt man sich halt drauf ein. Das wäre überhaupt nicht das Problem gewesen. Ich hatte mir nur nicht viel davon erhofft. Ich habe damals, und so intensiv wie damals, habe ich es, glaube ich, nie mehr wieder gehabt, so intensiv im Hier und Jetzt gelebt, in den Tag hinein, dass es für mich eigentlich gar keine große Notwendigkeit bestand, jetzt irgendwelche Vorhersagen aus die Zukunft betreffend zu bekommen. Es war mir einfach egal. Zukunft kümmert sich um sich selbst. Für mich geht es ums Hier und Jetzt und um den Tag. Ja. Deswegen hatte ich jetzt keinen so einen großen Drang eigentlich. Aber wie gesagt, also wenn mich dann mein Weg schon dorthin führt, dann wäre es auch irgendwie hochmütig zu sagen, ey, das ignoriere ich einfach. Sondern natürlich ist dann auch eine Neugier, gibt es denn da auch für mich ein Blatt, für mein Leben? Ja? Und mit der Einstellung bin ich reingegangen. Vielleicht war das auch die richtige Einstellung, weil ich dann eben keine großen Erwartungshaltungen hatte, dass das irgendwie eine sehr wichtig ist für mich. Sondern ich bin da einfach ohne Erwartungshaltung reingegangen und habe mal geguckt, was da passiert. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es war wirklich ein großartiges Erlebnis. Ein großartiges Erlebnis. Sonst würde ich das auch nicht hier als Thema bringen. Ne? Weil ich kann euch das aus erster Hand berichten. Und wenn ich das Gefühl hätte, das ist alles nur Fake oder Abzocke, dann würde ich ja nicht drüber reden. Ne? Aber es war wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Erlebnis. Der Besuch der Palmblatt-Bibliothek. Na, wie ging's los? Ich kam dort also hin, das ist ein ganz einfacher Raum, wie bei so einem Arztbesuch. Erstmal ein Warteraum, da sitzt man da. Da waren dann auch schon ein paar Leute, ein paar Westler, Inder. Also es ist egal, woher man kommt. Wer dorthin kommt, für den wartet dort so ein Palmblatt. Und ich bin dann halt auch drangekommen und komme dann dort rein. Das ist ein relativ kleiner Raum auch, nichts Großartiges. Und da ist dann der Nadi-Reader. Also derjenige, der dieses Palmblatt für dich liest. Und der hat einen Schreibtisch ungefähr in der Größe. Ich sitze ihm dann so gegenüber. Und auf dem Schreibtisch hat er dann schon so ein paar von den Palmblättern gehabt. Ich habe mal hier mal Fotos mitgebracht, nur damit man sich das mal vorstellen kann, wie sowas aussieht. So sehen diese Palmblätter aus. Es ist also nicht so ein Riesenwedel, sondern es ist halt da rausgeschnitten. Das wäre sozusagen ein Palmblatt. Ja. Und das Ganze sind, die ganzen werden aber dann in Bündel angeordnet. Und von diesen Bündeln, da gibt's halt dann Tausende, Zehntausende, Hunderttausende. Wie gesagt, ich habe die Sammlung selbst nicht gesehen. Aber was ich halt gesehen habe, also der Nadi-Reader, der hatte dann eben ein Blatt hier auf dem Tisch liegen. Und vielleicht muss ich noch dazu sagen, das Einzige, was der von mir vorher hatte, als ich diesen Termin ausgemacht habe, ist mein Name und mein Geburtsdatum. Am besten noch Geburtszeit auch. Worauf man schon schließen kann, okay, die arbeiten wahrscheinlich auch mit Horoskopen und das ist auch der Fall. Also es wird auch bei diesem Nadi-Reading auch ein Horoskop erstellt. Ja. Aber das war das Einzige, was er von mir hatte. Ja. Mehr Informationen habe ich nicht preisgegeben so, oder wollte er nicht wissen. So. Dann komme ich halt dorthin und es war, wie gesagt, ganz einfacher Raum. Ein Kassettenrekorder stand noch da. Könnte man auch mitschneiden, was er sagt, damit du es dir nachher nochmal in Ruhe anhörst. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe auch nicht mitgeschrieben, sondern ihr kennt mich ja. Ich bin auch ein Audio-Typ und ich habe mich einfach konzentriert hingehockt und zugehört. Habe danach am selben Tag noch mir ein paar Notizen gemacht, um vielleicht so ein paar ganz wichtige Dinge nicht zu vergessen. Aber im Grunde glaube ich, dass die wichtigen Dinge, die er mir gesagt hat, die habe ich mir einfach auch gemerkt. Also volle Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt, das war so. Naja, und dann er bittet mich dann herein, setzt sich hin und dann fängt das die Lesung an. Der Nadi-Reader, das war ein Mann jüngeren mittleren Alters. Ich würde jetzt mal schätzen, so in den 30ern war der. Und es war halt wirklich faszinierend, also wie das losging. Als das Nadi-Reading losging, da hat er halt wirklich die Informationen wie aus der Pistole geschossen rausgehauen. Da kam eins nach dem anderen, zack, 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 bang, bang, bang. Und es waren schon die ersten zwei, drei Dinge, als er mir die gesagt hat, sind dann schon mir drin alle Sinne hellwach geworden. Weil das waren die ersten Sachen, die er gesagt hat, die waren schon so auf den Punkt gebracht, so präzise, wo du auf jeden Fall sofort merkst, ey, hier passiert jetzt gerade was Besonderes. Ja? Jetzt passiert was Besonderes. Also jetzt alle Sinne aufgestellt, hellwach sein, Maximum aufnehmen von dem, was jetzt da kommt. Ja? Und angefangen zu erzählen hat, und ich erzähle euch jetzt nicht alles, was er mir gesagt hat. Letztens sind es auch viele persönliche Dinge. Eigentlich ist es auch so, dass man über diese Sachen grundsätzlich vielleicht nicht so sehr öffentlich reden sollte. Ich habe das auch selten gemacht. Also ich habe oft davon erzählt, dass ich dort war, aber jetzt wirklich, was der mir sagt, das sind auch meine persönlichen Dinge und das muss man auch nicht irgendwie damit hausieren gehen. Es ist allerdings so, dass es jetzt schon eine ganze Ecke her ist. 18 Jahre werden es jetzt bald sein. So, dass ich jetzt auch das Gefühl habe, es gibt einige Dinge, über die kann ich jetzt auch offen mit euch sprechen. Ja, weil das einfach schon eine Weile her ist und viele Dinge auch, die für die Zukunft gerichtet waren, jetzt schon meine Vergangenheit sind. Und deswegen bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich auch die Freiheit habe, da relativ offen über diese Dinge zu sprechen und es also keine Geheimnisse mehr sind. Obwohl ich auch nicht alles sagen muss, ist auch klar. Naja, aber wie es losging, am Anfang hat er erstmal Dinge über meine Vergangenheit erzählt. Und das war hochspannend. Vergangenheit von meinem Leben, aber auch das Umfeld, aus dem ich komme. Das heißt, er hat mir Informationen gegeben über meine Eltern und über meine Großeltern. Und los ging es mit den Großeltern. Das waren so die ersten zwei der Dinge. Und das hat mich echt schon richtig fasziniert. Denn das war echt auf den Punkt gebracht. Der wusste beispielsweise über meinen Großvater genau zu sagen, was das für ein Mensch war. Mein Großvater war Professor an der Universität, Hochschullehrer, eine sehr gute Bildung gehabt. Also als junger Mann schon vor dem Ersten Weltkrieg hat er im Ausland studiert an der Universität Sorbonne in Paris. Alles Dinge, die der mir gesagt hat. Wo ich mir schon dachte, hey, wow, weißt du, das ist so absurd. Ich meine, da sitze ich irgendwo in Südindien in der Stadt und da ist dann dieser Typ und erzählt mir Geschichten, wo mein Großvater studiert hat. Man muss jetzt echt nochmal sagen, weil für alle Skeptiker, naja, Internet, kannst alles recherchieren, aber das war im Jahr 2000. Ja, da gab es schon Internet, aber das war noch nicht mit so vielen Daten gefüllt, wie es heute ist. Und ganz ehrlich, ich habe meine Zweifel, dass wenn jemand damals meinen Namen ins Internet eingetippt hätte, dass da irgendwas gekommen wäre. Also damals habe ich ja jetzt nicht wie heute jetzt auch so eine Medienarbeit gemacht. Also da bin ich mir ganz sicher, der konnte das nicht jetzt aus irgendwie vorher recherchieren schon, was kommt da für jemand? Woher soll er die Informationen von meinem Großvater haben? Und da waren wirklich viele Dinge dabei. Kriegserlebnisse und so weiter und all diese Sachen. Ja. Es ging dann weiter über mein Elternhaus, über die Probleme, die es zwischen meinen Eltern gab. Also alles Dinge, die meine Kindheit auch mitbestimmt haben, der Zwist zwischen meinen Eltern, all diese Sachen, das hat er alles gewusst, hat alles so mir in den ersten zwei, drei Minuten so dargelegt. Und da war ich natürlich dann schon wirklich in höchster Konzentration, weil ich gemerkt habe, spannend. Dann hat er mir Dinge erzählt direkt über mein Leben, über das Leben, was ich bisher geführt habe. Und das ist auch so interessant. Der konnte mir alles sagen, der konnte mir meinen Schulweg sagen. Der hat mir erzählt über mein Studium. Er musste halt immer irgendwie übersetzen. Das ist das Interessante, wo man da vielleicht schon mal das erklären können. Diese Palmblätter, diese Schrift, die da ist, das ist eine ganz alte Schrift. Das ist Tamil. Alt-Tamil. Tamil ist eine eigene Sprache und eine eigene Schrift. Tatsächlich eine der ältesten Schriften auf der Welt. Also dieses Tamil ist älter als Sanskrit. In Südindien läuft alles über Tamil. Und du kannst das, was dort steht, nicht so eins zu eins in unsere moderne Sprache übersetzen. So läuft dieses Nadi-Reading nicht. Sondern wie soll man sagen, die Griechen haben ja schon früher dieses Wort Logos gehabt. Und Logos, das bedeutet sowohl das Wort, also alles, was Wort ist, was Sprache ist, aber es bedeutet genauso auch Logos, der Geist. Also unser Wort logisch, Logik, kommt auch daraus hervor. Das heißt, für die Griechen war es schon Sprache und Geist. Das ist das Gleiche so. Und so ist es halt hier auch. Und wir haben hier eine Sprache, aber auch einen Geist aus einer anderen Zeit. Das ist aus einer anderen Zeit, einer völlig anderen Kultur. Das ist nicht unbedingt eins zu eins übertragbar jetzt in unsere moderne westliche Weltschau und in unsere moderne Sprache. Und das war wirklich faszinierend. Beispielsweise eben, wenn es darum geht, was ich studiert habe. Der Nadi-Reader hat mir jetzt nicht das so gesagt, wie jetzt heute unsere modernen Studiengänge sind. Jetzt meinetwegen, ich habe unter anderem studiert Archäologie des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Aber sowas hat er mir jetzt nicht gesagt. Aber was er mir gesagt hat, ist, du hast ein Studium gemacht in Altertumsforschung. Ja, also so ungefähr. Du hast dich mit dem Alten beschäftigt, mit Geschichte, mit Archäologie und so. So läuft es. Das heißt, der übersetzt diese Texte auch ein bisschen unsere Zeit. Und das ist wahrscheinlich auch die, gehört zur Kunst des Nadi-Readers. Und da gibt es wahrscheinlich auch auf unterschiedliche Qualitäten, wie gut man das eben kann, diese Informationen, die da auf dem Blatt stehen, dann einzutunen in diesen modernen Menschen, der dann vor ihm sitzt. Ja. Und ähnlich war es auch bei einer anderen Geschichte. Ich bringe die nur so als Beispiel, um zu sehen, wie er das dort macht. Er hat mir dann auch ganz private Dinge erzählt. Er hat mir gesagt, bevor du mit der Frau, wo du jetzt zusammen bist, das ist übrigens die Frau, mit der ich immer noch zusammen bin, mit der ich damals in Indien war, aber er hat mir gesagt, vorher warst du schon mal mit einer anderen Frau in einer längeren Beziehung. Das stimmt, ich hatte vorher schon eine andere Beziehung, 6,5 Jahre. Und der wusste genau, wie lange das geht. Der wusste genau, du warst mit der Frau 6,5 Jahre zusammen. Der wusste genau, wie lange ich studiert habe. Der wusste, dass ich mein Studium nicht abgeschlossen habe. Der hat mir auch erklärt, warum ich es nicht abgeschlossen habe. Er hat auch gemeint, du brauchst dieses Papier nicht und so weiter. Und all diese Dinge, das wusste ich damals eigentlich auch schon, aber es war echt interessant. Ja, und zu meiner Freundin, da konnte er dann auch so, er konnte auch sagen, was das Dinge über sie sagen, so über meine Ex-Freundin. Und da hat er zum Beispiel hat er gesagt, sie war vom Beruf, war sie Healer. Healer, also er hat auf Englisch mit mir geredet. Healer ist ein Heiler. Und dann hat er mich auch so gefragt, right, Healer, right? Und dann hat er gesagt, naja, eigentlich nicht wirklich so. Die Frau war Augenoptikerin vom Beruf. Und dann sagt er, naja, Optics, also Augenoptik, das ist auch Heilen. Ja, das ist halt Heilung für Augen, ja, für Sehkraft. In diesem Sinne sieht er das. Der spricht halt über Archetypen. Ja, und die unsere modernen Berufe, die stehen da natürlich nicht auf so einem Blatt drauf. Es stehen nur Archetypen drin. Diese Frau war ein Heiler. Archetyp Heiler. Wie auch immer sie das, in welche Richtung das dann geht. Also so muss man sich das ungefähr vorstellen. Vielleicht können wir mal an der Stelle auch mal die Frage stellen, mal ganz allgemein, was sind es denn eigentlich für Texte? Wer hat denn eigentlich diese Texte da geschrieben? Nun, die Geschichten gehen zurück auf Jahrtausende. Ich meine, ein so ein Palmblatt, das hält ein paar hundert Jahre. Danach muss man es erneuern, ja. Die Autoren von diesen Palmblättern, das sollen die Rishis gewesen sein. Oder besser gesagt, ein Rishi an diesem Ort. Und ein Rishi, das ist eine Figur in Indien, das ist, wie soll man sagen, ein aufgestiegener Mensch. Mehr als ein Mensch, schon unsterblich geworden, auf dem Weg zur Vergöttlichung, aber noch kein Gott. Also irgendwo so dazwischen, so eine Zwischenstufe. Könnte man sagen, so ein Superheiliger, aber schon über das Menschsein hinausgewachsen. Also so, das ist halt die indische Weltsicht auch. Ja. Und diese Rishis, die haben eine große Bedeutung in Indien als Kulturbringer, als Kulturstifter. Das waren Leute, die also ganz viele indische Mythen gehen auf diese Rishis zurück. Die haben den Menschen Kalender gebracht, die haben den Menschen Religion, Philosophie, Medizin, alles, was das Leben irgendwie, alle Weisheiten, alles, was es an Wissen gibt, kam so von den Rishis. Das waren so Kulturbringer sozusagen. Ja. Und ja, auf diese Rishis gehen sozusagen diese Texte zurück. Wie sollen die aber dann, wenn zum Palmblatt nur ein paar hundert Jahre alt ist, wie kommen dann diese alten Texte drauf? Nun, der Rishi soll das vor, ich weiß es jetzt in dem Fall gar nicht genau, 2000, 3000, was weiß ich, wie viele Jahren geschrieben haben. Dann werden Leute damit beauftragt, sich um diese Palmblatt-Bibliothek zu kümmern. Das sind eine Familie sozusagen, die dann von Generation zu Generation das Wissen, die Kunst des Nadi-Readings weiterleitet, auch die Kunst, sich in dieser Bibliothek zurechtzufinden. Und diese Leute kopieren halt immer wieder die Texte. Das ist eine der Aufgaben der Palmblatt-Bibliotheken oder der Bibliothekare dort, das Wissen zu erhalten. Das heißt, das sind Tausende, Hunderttausende solche Schriften in einer einzigen Bibliothek. Und die werden immer wieder dann kopiert. Alle paar hundert Jahre muss das wieder neu geschrieben werden. Ja. Und so erhält sich halt das Wissen über so ganz lange Zeiträume. Ja, und als ich dort war, ich habe euch ja schon gesagt, der Nadi-Reader, der hat die Informationen wirklich so wie aus der Pistole rausgeschossen. Es kam so bang, 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 so richtig schnell, fast schon zu schnell. Und ich hatte gleich zu Anfang, als es so losging, hatte ich das Gefühl, bei dem verändert sich gerade was. Also am Anfang, als er mich reingebeten hat, war das wie ein ganz normaler Inder und wir haben uns begrüßt, so freundlich, höflich, zurückhaltend, typisch wie ein Inder ist. Also weil das Nadi-Reading losging, hatte der irgendwie so eine andere, wie soll man sagen, so ein bisschen andere Persönlichkeit. Mein Eindruck war, der channelt jetzt auch gerade. Und das war auch tatsächlich so. Das habe ich allerdings erst im Nachhinein erfahren, Jahre später. Und ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, woher ich diese Informationen habe. Das war Jahre später. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das beim Thomas Ritter, so heißt er, glaube ich, gelesen habe. Ein Mann aus Dresden, der auch schon mal hier bei Nur Wieso, bei einer Nur Wieso-Produktion mal zu Gast war. Der organisiert auch Fahrten zu diesen Palmblatt-Bibliotheken und hat da Bücher geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich die Informationen von ihm dort irgendwann habe oder es irgendwo anders her. Jedenfalls, bei dieser Palmblatt-Bibliothek in Bangalore, genau zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, da war diese Bibliothek in einem großen Wandel. Es geht ja immer vom Vater zum Sohn, ne? Vom Vater zum Sohn geht das. Und du musst dort ein Leben lang von klein auf schon in diese Rolle hinerzogen werden. Du wirst der Nachfolger der Bibliothek. Du bist der Bibliothekar. Und du musst dein Leben lang das studieren. Und bei dieser Bibliothek in Bangalore war es wohl so, dass der designierte Nachfolger, der erstgeborene Sohn von dem alten Nadi-Reader, der ist aus irgendeinem Grund, den ich nicht weiß, ist der ausgeschieden. Sei es gesundheitlich, Unfall, aber vielleicht hat er auch einfach keine Lust gehabt. Also vielleicht einer, der dann eher das moderne Leben sucht. Bangalore, die Stadt, wo das ist ja gleichzeitig auch mit die modernste indische Großstadt. Ja, das ist ja das Zentrum von indischer IT-Branche und so weiter. Also es ist eine moderne Stadt und ich weiß es jetzt nicht genau, wie jetzt der Fall dort war. Tatsache ist, dass der designierte erstgeborene Sohn, der eben seine ganze Erziehung in diese Richtung bekommen hat, der ist ausgeschieden und hat das nicht übernommen. Und es musste dann eben dem sein Bruder einspringen, sein jüngerer Bruder, der aber nicht diese besondere Erziehung genossen hat, sondern der hat was ganz anderes studiert. Also der Nadi-Reader, mit dem ich dann zu tun hatte, das war im Grunde eben moderner Mensch auch, der hat studiert gehabt, was weiß ich, irgendwas Technisches oder sowas, ja, und musste dann aber sozusagen einspringen in diese Rolle, die Familie, die hat ihn gebraucht. Irgendeiner muss das machen, diese Kette darf nicht unterbrochen werden, ja. Und er musste einspringen, war aber eben eigentlich nicht in der Lage dazu, das zu machen. Also, oder brauchte zumindest mal ein paar Monate, vielleicht auch Jahre, so Einarbeitungen in diese komplexen Aufgaben, die der Bibliothekar dort hat. Und es hieß dann eben, um den zu unterstützen, damit das überhaupt funktioniert, damit er auch nicht überfordert ist oder damit er nicht irgendwie falsche Nadi-Readings macht, den Leuten irgendwelche Fehler dort reinbringt. Da hieß es, dass der Rishi, der ursprünglich diese Texte geschrieben hat, dann immer dabei ist bei dem Nadi-Reading, um sozusagen, also der Rishi macht das Nadi-Reading durch den Körper von dem Reader. Das war, was ich dann später erfahren habe. Und es deckt sich halt so interessant mit dem, wie mein Eindruck damals war, wo ich all diese Informationen noch nicht hatte, wie, ey, da sitzt halt der Channel jetzt. Ich weiß nicht, woher er das zieht, aber der haut die Dinger wirklich so schnell raus. Das kam, es war ein anderer Geist, der dort am Wirken war. Und es war wohl der Geist des Rishi. Und ich habe da auch kein Problem, das so zu akzeptieren. Also das ist Indien. Viele Leute werden sagen, ja, der Geist ist Rishi, wie er vor ein paar tausend Jahren gelebt hat, wie kann er auch hier sein? Aber das ist Indien. Ja, ich meine, die Rishis haben nie was anderes behauptet. Ja. Und sind vielleicht eben immer noch am Wirken. Also so war eben jedenfalls auch mein Eindruck. Naja, und der Spiegel, den der mir dort gegeben hat, der war wirklich fantastisch. Ja. Also es war, das war absolut großartig. Was er dort gemacht hat, das war, der hat dort den roten Faden, mein Innerstes, meine Seele, den hat er dort ausgelegt. Und ich konnte ihn einfach anschauen. Ganz einfach. Was sonst ziemlich schwierig ist. Es geht im Leben immer um Selbstreflexion. Mensch, erkenne dich selbst. Aber es ist oft schwierig. Ja, es ist oft viel einfacher, das bei anderen Leuten zu sehen. Glaub mir, es gibt so viele Menschen, wenn ich mit denen zusammenkomme, da habe ich echt so eine Resonanz in mir drin. Manche Menschen, die sehe ich, die sind offen wie ein Buch für mich. Also ich kann es nicht Gedanken lesen oder so, aber ich sehe genau, was das für ein Typ ist, was gut läuft, wo Probleme sind. Manchmal ist das total offen so, aber bei sich selber ist es immer am schwierigsten. Ganz eigenartig, es ist halt so. Und deswegen war dieser Spiegel, den er mir gegeben hat, so unglaublich wertvoll. Der hat wirklich diesen roten Faden hingelegt. Der hat mir aufgezeigt, woher komme ich, wo stehe ich jetzt und wohin gehe ich. Und alles, was so über die Vergangenheit war, war, wie gesagt, brillant. Alles, was er über mein Leben gesagt hat, exakt gestimmt, aber kein einziger Fehler drin. Wirklich bis auf Details. Also genau wusste, wie lange war ich mit der Frau zusammen, wie lange studiere ich. Und wirklich aufs halbe Jahr genau. Ja. Dann hat er auch erzählt über vergangene Leben. Das war auch sehr interessant, über frühere Inkarnationen. Da bin ich mittlerweile heute auch durchaus skeptisch. Ganz einfach, weil ich das nicht weiß. Ich meine, als Freigeist, ich bin auf so einem Weg, wo ich mich von allen Glaubensgebäuden irgendwie rausbewege. Und letztens auch das mit der Inkarnationslehre. Es kann sein, aber ich weiß es nicht genau. Ich kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ja, ich hier meine Seele, die war vorher schon mal da, in verschiedenen Inkarnationen. Es ist möglich, ich will das nicht ausschließen. Jahrzehntelang habe ich das für sehr wahrscheinlich gehalten. Denn was ich auch für mich sagen kann, und viele von euch wird es vielleicht ähnlich gehen, also ich habe schon manchmal, weißt du, gewisse Erinnerungen, die so hochpoppen. Vielleicht so eine Art Déjà-vus. Aber wirklich Erinnerungen an gewisse Konstellationen, gewisse Situationen im Leben, die ich in diesem Leben gar nicht erlebt habe. Aber ich weiß genau, wie es sich anfühlt. Ich weiß genau, wie das ist. Und da könnte man jetzt meinen, naja gut, das sind halt so Hinweise auf ein früheres Leben, die du hast. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß es nicht. Ich kann es so nicht sagen. Könnte genauso sein, dass ich letztens an diese Informationen kommen, die halt irgendwo im Feinstofflichen gespeichert sind. Gibt da diesen Begriff der Akosha-Chronik, den Rudolf Steiner geprägt hat oder, glaube ich, auch erfunden hat, wo sozusagen alles gespeichert ist. Wie in der unendlichen Geschichte vom Ende. Alles, was geschrieben wird, passiert. Und alles, was passiert, wird geschrieben. Also so eine Art Wechselwirkung. Ja. Und es kann ja auch genauso sein, dass ich als Mensch, dass wir als Menschen, wir sind empfindsam, manche mehr, manche weniger, dass wir sind immer in Verbindung mit dieser Datenbank. Und dass du dann vielleicht gewisse Dinge aufpeppst und das fühlt sich dann genauso an wie, hey, ich kenne diese Situation genau, ich weiß genau, wie es sich anfühlt, vor irgendeiner Inquisition zu stehen und was weiß ich, auf einen Scheiterhaufen gebracht zu werden oder solche Dinge so. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, in eine Tragödie verwickelt zu sein, Mord als Opfer, vielleicht sogar als Täter in irgendwelchen Kriegen, auf einem Schlachtfeld oder so. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die ich mich so irgendwo erinnern kann, aber ich weiß nicht, ist es jetzt wirklich die Erinnerung an die meine individuelle Seele schon mal hatte, Erfahrung, die sie gemacht hatte, die mich jetzt erinnern kann, oder ist es eben ein Kontakt zu den zur Akasha-Chronik oder zu den morphogenetischen Feldern, wie es Rupert Sheldrake genannt hat, ein bisschen wissenschaftlicher, modernerer Begriff, beschreibt aber letztens das Gleiche. Das weiß ich ja nicht, kann ich nicht sagen. Aber hier wir sind in Nadi Reading in Indien und dort geht's halt schon so. Ganz klar, das sind halt frühere Inkarnationen von dir gewesen. Und die waren dann auch in verschiedensten Bereichen auf der Welt, verschiedenen Kulturen. Der hat da über Japan erzählt, über Indien natürlich auch schon zu früheren Zeiten, über Europa, Amerika und so weiter. Wirklich, er hat auch nur ein paar genannt. Er hat gesagt, es gibt dort Hunderte. Weil er hat auch zu mir gesagt, du bist schon eine sehr alte Seele, du bist schon eine ganze Weile hier auf der Erde. Und er hat gemeint, ich glaube, es waren wirklich Hunderte, was er gemeint hat, Hunderte Inkarnationen. Aber er hat nur 2, 3 oder 4, hat er mal so genannt, so als ein paar Beispiele gegeben. Wie gesagt, ich nehme das einfach mal nur so hin als Information. Aber die Beispiele, die gebracht haben, waren natürlich schon interessant, weil die auch wiederum ein Spiegel für mich waren, was er gesagt hat, was ich in früheren Leben gemacht habe, was ich da getan habe, was ich dort gelernt habe, wie ich dort gelebt habe. Und das sind natürlich schon interessante Dinge, weil das schon Sachen sind, die sich jetzt eben widerspiegeln. Ja? Und das ist, um was es geht, den Spiegel. Das ist, was das Wertvolle ist, ja? Und was für mich extrem hilfreich war. Ich hatte euch auch schon gesagt, der hat auch mit einem Horoskop gearbeitet, mit einem indischen Horoskop. In Indien gibt es auch Astrologie, die ist ein bisschen anders als unsere Astrologie. Wenn ich mich erinnere, haben die zwei Häuser mehr, das noch Rahu und Ketu müsste noch sein. Aber so genau weiß ich nicht, ich bin auch kein Astrologe. Aber der hatte eben auch einen Astrologie-Chart für mich, aus dem er auch dann gewisse Schlüsse gezogen hat. So dass letzten Endes die ganzen Informationen, die ich dort bekommen habe, aus meiner Sicht drei Quellen hatten. Die eine Quelle ist wirklich so das Palmblatt. Es ist tatsächlich, was dort draufgeschrieben ist. Aber ja, es ist auch gar nicht so viel. Ihr seht das ja auf so einem Blatt. So super viel kann er da gar nicht stehen. Also ich meine, auch wenn diese Sprache vielleicht ein bisschen kompakter war als unsere moderne heute, so super viel steht er da gar nicht drauf. Dazu kommt, dass er von meinem Palmblatt noch gar nicht alles vorgelesen hatte. Das war auch komisch. Der hat nicht alles vorgelesen. Der hat mir nur den einen Teil vorgelesen, den anderen Teil hat er vorgelesen, der wartet noch auf mich. Aber da komme ich nachher noch dazu. Also es gibt sozusagen drei Quellen, aus denen der geschöpft hat, um mir diesen Spiegel hinzuhalten. Zum einen die Informationen, die auf dem Blatt standen. Zum anderen den astrologischen Chart, wo bestimmt auch einige Informationen sind über Frage von Archetyp, welche Richtung man sich bewegt, welche Herausforderungen im Leben stehen, welche Schwächen auch sind. Das muss man auch sagen. Das ist hier, diese Palmblatt-Readings, wisst ihr, das ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, ich erzähle immer den Leuten, was sie gerne hören wollen und so. Sowas gibt's auch. Es gibt in Indien wahrscheinlich endlos viele Scharlatane, die Leute über den Tisch ziehen, weil sie das in Indien mittlerweile auch rumgesprochen hat, dass die Westler, die sind so heiß auf so Zeug. Und natürlich, da gibt's dann jede Menge Street-Nadierieder, die verarschen dich einfach nur und schmieren dir vielleicht ein bisschen Honig um den Mund. Aber es war so nicht. In diesen Nadi-Readings ist ein Spiegel, der gesetzt wird. Da sind Dinge, die hörst du gern, die schmeicheln. Aber da gibt's auch Dinge so, die, ja, muss man sich eingestehen. Das sind gewisse Schwächen oder Dinge, die nicht so gut laufen, so. Ja, und also wir hatten eben die Informationen vom Papier, vom Horoskop und eben das Dritte. Und das war vielleicht das Entscheidende. Ich weiß nicht, in welcher Gewichtung das genau ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber das Dritte war eben die Informationen, die direkt von dem Rishi kommen. Der Rishi, der eben Einblick hat in das, was man die Akasha-Chronik nennt. Und der sozusagen die Informationen direkt daraus zieht. Das sind auch die Typen, die eben diese Texte geschrieben haben. Die haben die geschrieben, weil die in Verbindung waren mit diesem, nennt wie ihr es wollt. Wie gesagt, Akasha-Chronik ist ein Begriff, der in Indien selber gar nicht benutzt wird, weil der ist von Rudolf Steiner erfunden. Aber ich glaube, man versteht, was man meint. Also dieses feinstoffliche, diese Datenbank sozusagen. Und die Rishis können halt in dieser Datenbank sich bewegen. Ja. Und aus diesen drei Pools kamen die Informationen. Ja. Bis zu dem Punkt, wo ich stand, alles, was Vergangenheit war, war krass. Also war wirklich extrem erhebend und hilfreich. Dann kam er sozusagen auf den Punkt des Hier und Jetzt, wo wir jetzt gerade sind. Und dann ging er in die Zukunft hinein. Und das ist natürlich, wo wahrscheinlich für die meisten Leute, wo die meisten Leute neugierig sind. Was ist die Zukunft? Die meisten Leute wollen das wissen. Das war für mich gar nicht so wichtig. Und ist es auch heute nicht. Die Zukunft, aus meiner Sicht, lassen wir die Zukunft sich selbst übernehmen. So. Für uns geht es darum, ins Hier und Jetzt zu gehen. Und natürlich, ihr wisst es von den Themen, die wir behandeln, ich schaue schon gerne zurück in die Vergangenheit. Aber nur, um zu verstehen, wo wir hier und jetzt sind. Das ist der einzige Grund, warum die Vergangenheit interessiert. Die Zukunft wiederum, ja, klar machen wir uns auch mal Gedanken über die Zukunft, Visionen einholen und so weiter. Aber da habe ich nicht so viel Fokus drauf, wie aufs Hier und Jetzt und eben auf die Vergangenheit. Ja. Die Vorhersagen, die er für die Zukunft gemacht hat, da möchte ich dazu mal was erzählen. Ne? Zunächst mal hat er mir ein paar Dinge gesagt über meine nahe Zukunft. Und die haben absolut exakt hingehauen. Er hat gesagt, du solltest unbedingt in den Himalaya fahren. Da warten wichtige Informationen auf dich. Himalaya. Und es habe ich nur gelächelt, als er das gesagt hat, weil ich war gerade schon auf dem Weg nach Himalaya. Also wir waren noch in Südindien, in Bangalore. Aber wir sind schon am nächsten Tag aus Bangalore weg, ab Richtung Norden. Und 10 Tage später oder sowas waren wir dann nicht mehr Malaya. Also das war eh schon unsere Route sozusagen, unser nächstes Ziel. Und es kam dann auch so, im Himalaya kamen interessante Informationen, die für mich damals wichtig waren. Es waren insgesamt über 2 Monate dann dort in Nordindien und dann auch in Nepal, also Himalaya. Und das war tatsächlich so, es ist echt interessant. Aber dann hat er so all die Vorhersagen, die in die weitere Zukunft gewiesen haben, da wirklich ist es so, und ich sage es 1:1, so wie ich es erlebt habe, da sind die Aussagen, da hat sich mein Leben in eine ganz andere Richtung bewegt, als seine Aussagen waren. Und zwar ganz anders. Wir reden jetzt nicht von kleinen Details, die vielleicht unterschiedlich sind, sondern wirklich fundamentale Lebensfragen. Ja. Beispielsweise hat mir der Nadi-Reader gesagt, in diesem Leben wirst du keine Kinder haben, keine Familie. Deine Aufgabe ist, wie hat er sich ausgedrückt, ein Lehrer zu sein in der Kunst des Lebens. Und es ist ja auch nicht ganz verkehrt, weil irgendwo so ein bisschen sowas mache ich jetzt auch. Also Lehre im Sinne von Informationen weiterreichen und so. Ja, also das ist ja schon, was ich bin. Aber in dieser entscheidenden Frage, Kinder oder nicht, Familie oder nicht. Und ich meine, hey, das sind ja wohl die größten Lebensfragen, die es gibt. Also das sind halt so zentrale Sachen, die dann dein Leben schon dominieren. Ne? Da hat er gesagt, du wirst keine Kinder haben. Und du wirst auch nicht heiraten. Er hat mir auch gesagt, die Frau, mit der du jetzt zusammen bist, das ist die, mit der ich immer noch zusammen bin, ihr seid schon auch aus langen karmischen Beziehungen zusammen, schon in früheren Leben und so. Aber jetzt werdet ihr zusammen sein, nur noch, und der hat es dann alles ja exakt gesagt. Diese Nadi-Readings, die gehen immer sehr exakt. Also der sagt ja bis aufs Jahr, hat dann gesagt, im Jahr, bis ins Jahr so und so werdet ihr zusammen sein. Und ab dann wird sich das trennen und sie wird dann ihr Projekt haben und du wirst dann irgendwann dein Projekt haben. Ja. Er hat dann auch gemeint, ich würde viele Bücher schreiben und solche Sachen. Ich habe bis jetzt noch kein Buch geschrieben. Aber es mag ja noch kommen, das mag ja noch kommen. Aber also in diesen großen Fragen, Familie oder nicht, lag schon mal komplett anders. Wie gesagt, ich bin verheiratet, ich habe 2 Kinder. Also das ist... Und da frage ich mich dann schon immer... Habe ich mich jetzt viele Jahre schon, habe ich über dieses Thema nachgedacht. Warum ist das so? Zum einen höre ich von den meisten Leuten, die dorthin kommen, dass im Nachhinein tatsächlich die Prophezeiungen so aufgegangen sind. Also es gab ja hier auch auf Nuovise schon 2 Produktionen, die sich mit dem Thema Palmblatt-Bibliotheken beschäftigt haben. Und wenn man die Geschichten hört, die dort erzählt werden, und die zweifle ich keineswegs an. Also hey, dann... ist es im Grunde eigentlich immer so, dass das auch sich so rausgeht, wie es dort gesagt wird. Aber bei mir war es komplett anders. Das ist ganz eigenartig. Ja? Und ich habe natürlich lange, lange drüber nachgedacht, warum das so ist. Zum einen freue ich mich, dass es so ist. Weil der Gedanke, dass wirklich alles vorherbestimmt ist, man spricht dort von Determinismus, also vorherbestimmt, deterministisch, ja? Der Gedanke, dass alles vorherbestimmt ist und wir sozusagen im Grunde ein schon vor langer Zeit geschriebenes Drehbuch einfach nur ausleben, der gefällt mir auch nicht im Innersten, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wo ist da der Platz für die Freiheit? Der freie Wille, wo ist der? Und es sind im Grunde zwei so Pole. Letztens, wo man schon seit Jahrtausenden sich philosophisch halt battelt, debattiert. Das eine ist, dein Leben ist vorbestimmt. Alles, was passiert, ist schon vorbestimmt. Früher hat man gemeint, es ist Gottes Plan. Die Freimaurer-Version wäre eben so dieses mechanische Weltbild. Es ist der große Baumeister, es ist alles mechanisch. Und wenn du nur den Mechanismus irgendwann entschlüsselt hast, dann kannst du alles vorherbestimmen. Es ist alles eine Kausalkette. Das eine führt zum anderen. Du machst das, dann passiert das. Alles mechanisch. Und es ist nur eine Frage der Rechenkapazität sozusagen. Um diese Mechanik zu entschlüsseln. Ja? Und dann kannst du alles vorhersagen. Das ist so die eine Position. In der Moderne, jetzt in unserer Zeit, wird die auch geprägt. Heute nennt man das, oder heute wird so argumentiert, Genetik, Hirnforschung. Sagen sie, es ist alles vorgeschrieben. Alles deine Gene. Wenn du die Gene nur entschlüsselt hast, kannst du genau sagen, was aus dem Menschen wird. Oder auch neueste Erkenntnisse der Hirnforschung deuten auch in die Richtung. Und ich will jetzt auch keineswegs sagen, dass das alles falsch ist. Ich will mich da in dieser Polarität, ist alles vorherbestimmt oder gibt es den freien Willen? Ich will da jetzt gar nicht nur auf die eine oder andere Seite gehen. Ich will nur mal diesen Konflikt vorstellen. In diesem Spannungsfeld findet halt Leben irgendwo statt. Aber es ist eben schon ein altes Ding. Also es ist alles vorherbestimmt, es ist Gottes Wille, das mechanische Weltbild bzw. Genetik und so weiter. Oder Und das ist die andere Seite. Gibt es diesen freien Willen? Ist es nicht an uns zu bestimmen, welchen Weg wir sind? Ist es nicht eine Wahrheit zu sagen, jeder ist seines Glückes Schmied? Und ist es nicht auch, wenn wir von Verantwortung reden, sagen wir oft, wir sollten Verantwortung übernehmen für unser Leben, damit es eben nicht irgendwelche hierarchischen Strukturen braucht und dann irgendjemand von oben herab uns sagt, was richtig, was falsch ist, muss ja selbst Verantwortung übernehmen. Aber wie sollen wir überhaupt Verantwortung übernehmen, wenn alles vorherbestimmt ist? Ist es nicht, wenn du voll deterministisch lebst, kannst du alles los und sagen, ich habe keine Verantwortung mehr. Selbst für Dinge, die dann richtig schief gehen, selbst im Extremfall, selbst für Verbrechen müsste man keine Sühne mehr aufnehmen, weil man könnte ja sagen, ja, ich kann ja nichts dafür. Ich kann nichts dafür, wenn ich so verbrecherisch bin, weil ich bin halt einfach nur so geschaffen. Das haut auch nicht hin. Es ist halt ein alter Konflikt. Und ich möchte jetzt auch mich nicht auf eine klare Position begeben und sagen, eben so ist es oder so ist es nicht. Man kann in beide Richtungen argumentieren. In beide Richtungen findest du, beide Richtungen sind sinnvoll. Beide Richtungen stimmen irgendwo. Und doch sind sie eigentlich unvereinbar miteinander. Mich erinnert es ein bisschen so an die Natur des Lichts. Das Licht. Das ist doch auch so. Da gibt es doch, je nachdem, welche Versuchsapparatur du anordnest, kann Licht als Welle daherkommen oder als Teilchen. Also eigentlich ein Widerspruch. Entweder oder. Beides geht eigentlich nicht. Und doch ist die Natur des Lichts so. Licht kann Welle sein oder Teilchen. Obwohl es sich eigentlich komplett widerspricht. Aber das ist halt, das ist eben die Realität im Leben. Die ist eben nicht immer so, wie es die Wissenschaft gerne hätte. Weißt du, so ist es und dann hier Schlussstrich, Quod erat demonstrandum und so. Das funktioniert bei diesen Dingen eben nicht. Die sind zum Teil widersprüchlich. Es kommt auch je nachdem, auf wie tief man dort reingeht. Es gibt natürlich größere Räder, die sich drehen. Und wer das nicht akzeptiert, ist meiner Meinung nach in einer menschlichen Überheblichkeit zu gefangen. Ich weiß, es wird auch heute viele, viele Lehrer und auch, was weiß ich, New Age-Schulen und so weiter lehren, hey, wir kreieren unsere Realität. Und das ist auch durchaus richtig. Natürlich kreieren wir unsere Realität. Aber zu meinen, du kreierst die komplette Realität hier und bist dann sozusagen der Meister der Welt, ist natürlich auch falsch. Das ist eine große Hybris, eine Gefahr von Überheblichkeit. Wenn du meinst, du kreierst alles und dann passieren aber Dinge im Leben, dann die da nicht so reinpassen, dann haut es dein Weltbild komplett zusammen. Da habe ich schon einige Leute so erlebt. Es ist halt letztens die Kunst, zum einen zu akzeptieren, was wirklich größere Räder sind, die Big Wheels, ja, und ein etwas, was dein Schicksal ist, auch anzunehmen. Es gibt größere Dinge wie die Jahreszeiten beispielsweise. Ich kann mir jetzt nicht die Realität so denken, dass draußen Frühling ist. Das ist halt jetzt Winter. Das sind große Räder. Und in die sollte sich der Mensch eintunen, so dass er mit den Rädern schwingt und nicht gegen die Räder. Weil dann kommst du unter die Räder sozusagen. Ja. Aber auf der anderen Seite bin ich immer auch ein Vertreter des freien Willens. Freier Wille heißt eben auch Verantwortung übernehmen können. Verantwortung und Freiheit gehen Hand in Hand. Ich weiß, viele Leute wollen das nicht. Viele Leute wollen das gar nicht, weil ihnen die Verantwortung als eine Last erscheint. Das könnte zu schwer sein. Freiheit ist, du musst dann entscheiden so. Und viele Leute würden es viel lieber haben, ich muss gar nicht entscheiden. Ich kann das nachvollziehen. Bei mir geht es auch in vielen Dingen so. Ja, manchmal, wenn ich irgendwo zum Essen hingehe, da habe ich eine fette Speisekarte. Ich will gar nicht, hey, komm, stellt mir was zu essen her. Tagesküche, was habt ihr gerade so? Das ist manchmal einfacher, die Entscheidung anderen zu überlassen so. Aber es ist eben so im Leben, wenn wir verantwortungsvoll leben wollen, das heißt eben Verantwortung übernehmen. Das eine geht nicht ohne das andere. Freiheit bekommst du nur, wenn du bereit bist, die Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen. Dann bekommst du Freiheit. Und das ist ein großes Geschenk. Aber viele Leute wollen das auch nicht. Für viele Leute scheint es auch zu schwer zu sein. Ne? Und irgendwo dort in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Ja? Und das ist, was einem halt diese Palmer-Bibliothek zeigt. Was ich mich halt frage, ist, warum, wenn dem so ist, dass eben nicht alles in der Zukunft vorherbestimmt ist, zumindest bei mir so, warum machen die dann diese Zukunftsvorhersagen? Nimmt er denn nicht seinem Nadi-Reading eigentlich ganz viel an Qualität, wenn er mir Vorhersagen macht, die dann sich ganz anders zeigen? Ich meine, wozu er dann die Vorhersage überhaupt machen? Da könnte man so sagen, naja, das ist ja recht der Schmarrn, was der macht. Aber es ist es ja nicht. Weil ich möchte euch, die Grundidee, die ich euch ja mitteilen möchte, ist, das war ein großartiges Erlebnis dort. Das war wirklich wichtig für mich. Nie mehr wieder habe ich einen so scharfen Spiegel bekommen, den ich reinsehe. Das ist ein mystischer Spiegel. Das ist vielleicht das stärkste Orakel, wo du heute Zugang hast als Mensch. Das ist extrem hilfreich, extrem wertvoll. Aber ich habe mich immer gefragt, warum der Rishi, der dort wirklich zu mir kommuniziert sozusagen, warum macht er diese Zukunftsvorhersagen, wenn er es doch vielleicht auch gar nicht sehen kann? Und da habe ich lange drüber nachgedacht. Und ein Gedanke, der mir halt immer wieder kommt, das ist die Geschichte mit Arunachala. Ich habe euch davon schon mal erzählt und habe euch damals auch gesagt, das ist das Wichtigste in meinem Leben. Das Wichtigste in meinem Leben und wirklich eine zentrale Rolle so bildet dieser Berg in Südindien. Arunachala, habe ich mal hier euch drüber berichtet. Und Arunachala fand in diesem ganzen Nadi-Reading, und ich war ungefähr eine Stunde oder so, war ich in dem Raum, fand kein einziges Mal Erwähnung. Das hat mich dann auch schon gewundert danach. Warum? Das ist komisch, dass er das überhaupt nicht einmal erwähnt hat. Weil es doch in für mich, und es war damals auch schon so, so eine enorme Bedeutung hat, so eine Präsenz hat und so wichtig ist in dem, was bei mir passiert. Warum steht das da nicht drin? Fand ich sehr eigenartig damals schon. Ne? Und Arunachala, also dieser Berg, dieser Kraftort, das ist ein Kraftort. Und ich hatte euch das da seinerzeit auch schon erzählt, die Inder sagen, dieser Berg, der verbrennt Karma, der löst Karma auf. Der ist sozusagen, um das jetzt in unsere modernen Sprache wieder zu setzen, ich meine so selber so ein bisschen Nadi-Reading, alte Bilder versuche in unsere Sprache zu übertragen, der ist sozusagen, Arunachala bietet dir die Möglichkeit, ein Wurmloch, durch ein Wurmloch zu gehen, gewisse Dinge einfach komplett zu beschleunigen, ja. Dass du dann nicht, du hast so einen Sack Karma, den du irgendwie aufarbeiten musst, was sich angehäuft hat. Und das bräuchte vielleicht herkömmlich ganz, ganz viel Arbeit, Inkarnation, Erfahrung, bis du das abgearbeitet hast. Aber Arunachala ist sozusagen ein Wurmloch. Der verbrennt diesen Berg einfach. Durch das bloße sich beschäftigen mit diesem Berg, einfach nur da sein. Das ist wie so ein Feuer. Du hockst ja ans Feuer und kriegst die Energie ab. Und diese Energie, die verbrennen diese Geschichten so. Und das ist, was ich mich dann eben ganz oft gefragt habe. Und ist das vielleicht der Grund, warum mein Schicksal nicht in die Richtung geht, wie es schon vor Jahrtausenden vorhergesehen ist? Was eigentlich so die vorherbestimmte Bahn war. Und man kann schon eine Bahn vorhersehen. Ich meine, es ist auch, weißt du, wenn ich einen Ball werf, dann weiß ich auch etwas Lebenserfahrung, weil ich schon oft einen Ball geworfen habe, weiß ich ungefähr, wo der landet. Anders würde also sowas wie Sport gar nicht gehen. Also gewisse Dinge können wir natürlich vorhersehen. Ne? Gewisse, wenn ich das mache, dann wird die und die Konsequenz daraus entstehen. Kausalitäten. Das kann ein kleines Kind lernt es schon. Ja, wenn ich das Glas fallen lasse, weiß ich, was passiert. Dann muss ich kein Prophet sein. Also so gesehen mag es ja schon sein, dass unser Leben auch eine klare Richtung hat. Und wenn du halt genau siehst, woher etwas kommt, woher jemand kommt. Und wenn du dann noch siehst, wie viel Energie involviert ist, kannst du dann ungefähr vorhersagen, in welche Richtung sich das bewegt. Aber in meinem Leben hat scheinbar irgendwie eine komplett andere Richtung genommen. Nicht komplett anders, weil ich bin ja trotzdem ich selber. Das ist ja, was ich auch bei dem Berg euch erzählt habe. Der Berg verbrennt sozusagen alles, was nicht wirklich du bist. Und führt dich konstant, ohne Unterbrechung, tiefer, tiefer, tiefer in dein Herz rein, zu deinem Selbst, zu deiner Seele, in das Zentrum deines Daseins. Ja? Und alles andere, was außen ist, was Peripherie ist, wird dort Schritt für Schritt abgebaut. Was einfach, und du erkennst es als Illusion, irrelevant. Ja, all die Rollen, die man sich selber aufgebaut hat. Ja, ich bin der, das ist richtig, das ist falsch, habe ich gelernt, bla. All diese Dinge verschwinden und du kommst zu dem, was du wirklich bist. Also Selbsterkenntnis, ja? Das ist der Weg, den dieser Berg vorgibt. Und ich habe mich oft wirklich dann gefragt, ob nicht diese Bergqualität sozusagen mein vorherbestimmtes Schicksal ein wenig durcheinander gewirbelt hat. Nicht zu meinem Nachteil, sondern eher, also viele Dinge brauche ich dann gar nicht mehr. Es geht einfach direkter so. Weiß ich nicht. Das ist eine meiner Vermutungen. Weil wie gesagt, ich habe lange drüber nachgedacht. Der Rishi, ey, der Spiegel, den er mir gegeben hat, war so scharf. warum nimmt er sich da ein bisschen was von der Schärfe, wenn er dann Zukunftsvorhersagen macht, die komplette sich anders entwickeln. Und es sind so viele, ich sage euch ja gar nicht alle Details. Ich meine, der hat Dinge erzählt über Berufe. Wie gesagt, alles, was ich bis dahin gemacht habe, hat er alles gewusst. Er hat echt auch so Jobs, konnte mir sagen, die ich so gemacht habe. Einfach reine Brotjobs und so weiter. Aber alles, was dann in Zukunft ging, die ganze Lebensplanung und jetzt 18 Jahre später, kann ich das ja genau sagen. Ich habe nicht im Jahr 2010 dann das und das gemacht, ja. Und sondern es ist irgendwo in eine andere Richtung gegangen. Ne? Das ist halt die wie gesagt, für mich tröstlich. Manche Leute würden sagen, wären enttäuscht, weil ich schätze, die meisten Leute, die zu diesen Lesungen gehen, die gehen eben dahin, um die Zukunft zu erfahren. Um irgendwo vielleicht die Last der Verantwortung abzugeben. Ah ja, hier ist alles vorbestimmt, muss ich mir gar nicht so viel Sorgen machen und so. Es geht nur in die Richtung. Deswegen, viele würden sagen, naja, dann ist das halt, hat das doch gar keine Kraft. Bei mir ist es umgekehrt. Ich würde sagen, es hat extrem Kraft. Diese Nadi-Readings, wenn es jemals für euch bestimmt ist, dort mal hinzukommen, dann kann ich nur empfehlen, macht es. Also für mich war es ganz, ganz stark. Ja. Aber nicht eben, um die Zukunft zu erfahren, sondern um den Spiegel zu bekommen, wer man ist, ins Hier und Jetzt. Und dann kann man tatsächlich auch selbst die Richtung einschlagen, ja. Letztens ist es wirklich so eine Frage für uns Menschen, und das ist wahrscheinlich die eigentliche Kunst des Lebens, zu gucken, dass man in ein Gleichgewicht kommt. Ja? Zum einen die großen Räder, die sich drehen, zu erkennen, was kann ich nicht verändern, was ist wirklich vorherbestimmt. Und es sind bestimmte Dinge, die kann ich nicht verändern. Ich kann nicht, hier, das ist der Körper, den ich habe. Ich kann nicht sagen, ich bin so unzufrieden, ich würde gerne so aussehen wie Richard Gere oder so. Hey, das ist der Körper, den du hast. Die Genetik hast du. Das sind die Vorfahren, die du hast. Das hast du so. Gewisse Dinge kannst du nicht ändern. Den Zeitgeist. Du bist ja nicht alleine auf dieser Welt. Es sind ganz viele Menschen hier. Und so gewisse große Dinge kannst du nicht ändern. Und es ist die entscheidende Kunst, zu erkennen, was sind die Dinge, die ich nicht verändern kann. Und in die tune ich mich ein, mit denen gucke ich einigermaßen in Harmonie zu kommen. Und was sind die Dinge, die du sehr wohl verändern kannst, wo deine Verantwortung anfängt. Das ist die große Frage. Das ist wahrscheinlich wirklich die Kunst des Lebens, dort zu gucken, dass man in ein Gleichgewicht kommt. Dass du dann schon in Tune bist mit den großen Rädern, aber deinen Weg gehst. Und das Faszinierende, das nochmal bei dieser Berggeschichte Aruna Challa ist, je mehr du in dein Herz kommst, in das, was dein wirkliches Selbst ist, deine Seele, Selbst, Seele, Soul, Söll, ist alles der gleiche Wortstamm, ja. Je mehr du dorthin kommst und daraus lebst, kommt dein Wille, das, was du willst, kommt in Harmonie mit dem Großen. Dann dreht es miteinander. Oder ein anderes Bild, was es halt bringt, da ist ein großes Orchester, 80, 90 Instrumente, und du bist vielleicht ein Instrument oder vielleicht auch nur eine Seite auf einem Instrument. Du musst dich eintunen in das Große. Wenn deine Seite nicht richtig gestimmt ist, kreierst du einen Misston, eine Disharmonie. Und die wird dann unbequem. Also bei der Musik hört es sich halt schräg an. Wenn dein Leben voller Disharmonien ist, ja, hast du halt dein Leben voller Dramen und Dinge, die schief gehen. Und oh, warum passiert es immer mir so? Das heißt, die Kunst ist wirklich, deinen eigenen Ton zu finden. Und wenn du den lebst, wenn du den bist, dann kommst du automatisch in die Harmonie mit dem Großen. Denn das ist die Erkenntnis, die dahinter steht. Alle Seelen sind miteinander verbunden. Und wenn jeder seiner Natur gemäß folgt, dann entsteht eine totale Harmonie zwischen den Menschen. Ja, dann drehst du mit den großen Rädern und nicht dagegen. Dann geschehe, wie es in dem Gebet heißt, dein Wille geschehe, aber es ist auch dein, aber auch mein Wille. Also das, was ich will, ist dann sozusagen eins mit dem großen Willen. Weil eben die Seelen alle miteinander verbunden sind. Ne? Und wenn du auf dieser Ebene schwingst, dann machst du genau das, was deiner Natur entspricht. Und das ist wiederum genau das, was das Leben sozusagen von dir verlangt. Und wo dann auch, wie soll ich sagen, Erfolg ist vielleicht das falsche Wort. Was ist Erfolg? Wo Harmonie in dein Leben kommt. Harmonie und dann halt aus der Harmonie heraus eine gewisse Leichtigkeit. So, das sind dann wiederum die Aufgaben, weil ich rede nicht davon, dass dann alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Wir sind Menschen. Ja? Aber dass du dann die Aufgaben, die du hast, die Herausforderungen, die du hast, dass du die dann auch bewältigen kannst. Mit der nötigen Gelassenheit, mit der nötigen Heiterkeit auch durchs Leben gehen. Das heißt nicht, dass dann alles immer nur schön ist. Weil wir sind Menschen, wir haben hier auch Dramen und Tragödien und da kommt man nicht ganz drum rum. Die sind auch nicht alle immer nur von dir selber verschuldet. Es gibt größere Räder, wie gesagt. Aber wenn du halt in Harmonie bist mit dem Großen, dann lädt sich's einfach leichter. Und das ist ja, um was es eigentlich geht. Ja, weil wir sind ja alle reingeboren, wir leben. Keiner weiß wirklich warum. Klar, wir können uns irgendwelche Glaubenssätze geben. Ja, ich bin halt hier inkarniert, Seelenwanderung oder mich hat halt der Gott erschaffen, was weiß ich. Das sind alles Glaubenssätze. Wissen wir nicht. Was wir wissen ist, wir leben hier. Und lass uns mal gucken, dass wir diese Zeit, die wir auf dieser Erde verbringen, mit möglichst viel Leichtigkeit, Heiterkeit, Freude verbringen. Ja, damit wir sinnliche Erfahrungen machen und dann irgendwann wird die Zeit hier zu gehen und dann sterben wir. Und was auch immer danach ist, braucht uns auch nicht zu interessieren. Aber das ist, wo es drum geht. Und diese Leichtigkeit, Freude und so, Harmonie bekommt man in seinem Leben, wenn man sich selber halt eintunt in diese großen Räder. Und dafür, muss ich sagen, hat mir eben dieses Nadi-Reading einen exzellenten Spiegel gebracht. Es hat mir halt extrem weitergeholfen zu dem, was Selbsterkenntnis ist. Auch übrigens auch Selbstvertrauen. Denn das ist auch mir ganz wichtig zu sagen, alles, was der mir da gesagt hat, wirklich auch in der Vergangenheit, all die Dinge, da waren so viele Sachen, da habe ich innerlich oder wahrscheinlich auch äußerlich immer nur so, ja, das sind Dinge, die weiß ich schon. Ich weiß es schon, aber ich habe es mir vielleicht habe ich nicht das Vertrauen gehabt, mir das einzugestehen. Weil, weißt du, Ball flach halten und so, aber wenn es um Selbstreflexion gibt, da darfst du keine Kompromisse machen. Einfach das anschauen, was ist. Und alles, was er mir gegeben hat, waren Dinge, die ich in mir drin schon wusste. Da war ich immer in mir drin so eine Seite geschwungen und sagte, ja, genau so ist es. Es hieß das. Checkst du es jetzt endlich, Frankie Boy? Ja, schau es dir an. Das ist, wo mir das so sehr geholfen hat. Und wie gesagt, diese ganzen Zukunftsschauen sind für mich nicht weiter relevant. Und es hat für mich fast was Beruhigendes, dass eben selbst jemand wie der Rishi, denn ich habe da keinen Zweifel daran, es war der Spirit von dem Rishi. Das ist eine besondere Ehre auch für mich. Also, boah, das war der Rishi, mit dem ich kommuniziert habe. Der hat mir die Dinge hingehauen. Aber was ich eben auch bis heute nicht verstehe, ist, warum er den Berg nicht gesehen hat. Warum er das nicht direkt bei mir sieht. Warum das da nicht steht. Ich weiß es nicht. Ja, noch. Ich habe auch noch weitere Bilder hier dabei, haben jetzt so gar nicht so viel angeschaut. Das sind letztens nur noch mal hier ein Close-Up. Das ist übrigens diese Tamil-Schrift. Ja. Die ist sehr viel so Rundung, so eine Kringelschrift ist das. Ganz großartig. Überhaupt diese Tamil-Kultur, Leute, ich könnte da so viel erzählen. Ich war die meiste Zeit in Indien, ich bin zwar schon viel rumgereist, aber gesagt, war auch im Norden oben, Berge und so. Aber die meiste Zeit war ich in Tamil Nadu. Und ey, boah, das ist wirklich eine spannende Kultur. Dieses Tamil Nadu, interessante Geschichten und werde vielleicht auch an anderer Stelle nochmal ein bisschen tiefer darauf eingehen. So werden die dann gelagert und ich meine, da kann man schon erahnen, wie unglaublich viele von diesen Schriften das sind. Das ist jetzt auch nur ein Ausschnitt. Mehrere Bündel werden wieder zusammengepackt in so dicke Folianten, wenn du willst, und die dort eingelagert. Das sind Tausende, das sind Zehntausende, das sind Hunderttausende. Ich weiß auch nicht, ob jetzt wirklich für jeden Menschen, der überhaupt gelebt hat, weil da kommen ja, oh, das wären da Milliarden, ob da was ist. Aber sie sagen auch, es geht nur darum, für jeden, der dorthin geht, in diese Palmblatt-Bibliothek und nachfragt, für den wird sich ein Blatt finden. Für jeden von euch auch. Ich kann's nur empfehlen, sozusagen. Also wenn es für jemanden je die Chance gibt, macht es. Ja, für mich war es ein großartiges Erlebnis, ganz großartiges Erlebnis. Das übrigens auch, wollte ich auch noch sagen, genau, hat mich auch eigentlich gar nichts gekostet, das ist auch so ein Ding. Thema Geld hat der Typ nicht einmal erwähnt. Also es ist auch so, weil natürlich in Indien, es gibt viele Abzocker, wie ich es euch gesagt habe. Ich meine, die Inder sind nicht blöd, die wissen genau, was irgendwie Westler haben wollen. Und wenn du denen da irgendwie so ein bisschen so, ja, ein bisschen ESO, ein bisschen Okkult, ein bisschen Hokuspokus, ein bisschen Vorhersage und so, wow, da fahren die Leute drauf ab. Ja, und da gibt es natürlich jede Menge Scharlatane, die das aus eher rein pekuniären Interessen halt versuchen, dir da sowas zu geben. Das war hier überhaupt nicht der Fall. Geld, also was ich ihm jetzt da bezahlen soll für diese Dienste, das hat er überhaupt nicht verlangt. Der hat mir dieses Reading gegeben, wie gesagt, bang, 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 das ging so eine Stunde so. Echt wirklich, das war unfassbar, wie viel Informationen der mir hingeknallt hat. So. Und als es alles vorbei war, da hat er mich so angestrahlt und hat mich nur gefragt, are you happy? Und ich habe auch zurückgestrahlt und gesagt, yeah, I'm happy. Das war eigentlich alles. Und dann hat er sich von mir verabschiedet. Und ich ging dann so raus und habe mir gedacht, aber ich muss ja doch irgendwas bezahlen. Weißt du? Also niemand hat mir jetzt irgendeinen Tarif genannt. Es war fertig, jetzt einfach auf die Straße gehen können. So. Und dann habe ich dann von mir aus aber dann gedacht, na, ich möchte wenigstens irgendwas da lassen. Also ich weiß nicht, wie viel ist mir sowas wert. Im Grunde ist es unbezahlbar. Weißt du? Das ist so ein Orakel, wenn das so unverschwommen, so geschärft, wenn das so kommt, das ist ja unbezahlbar als Mensch. Das hat einen riesen Wert. Was soll ich jetzt dafür geben? Das war dann mir überlassen. Ich habe dann, was genau, was ich gegeben habe, 200, 400 Rupi oder sowas. Wie wird das gewesen sein? Vielleicht die Summe von 30, 40 Euro oder sowas? Was schon beschämend ist jetzt, wo ich so sage. Aber andererseits sind wir in Indien und da ist es dann schon, also 400 Rupi, das waren seinerzeit schon nicht ganz wenig. Ja? Also schon ordentlich, erschien mir angemessen. Ich erzähle es jetzt auch nur, um zu zeigen, wir reden ja nicht von Scharlatanerie. Der hatte überhaupt nicht das Interesse, irgendwas von mir zu haben. Das ist ungefiltert, es kommt direkt. Es ist ein echtes, authentisches, einen authentischen Spiegel, den ich da bekommen habe, ohne irgendwelche anderen Interessen seinerseits. Und es war ja eigentlich nur dann der Anstand, der halt fordert, dass da dann auch irgendwas halt da ist. Ich habe dann ihn auch gar nicht mehr gesehen, der hatte dann noch eine Mitarbeiterin, wir würden wahrscheinlich so sagen Vorzimmerdame oder Sekretärin oder so, und der habe ich halt damals gegeben. Weil hier für die Bibliothek ist es einfach, dass damit die Dinge auch erhalten werden. Ne? Hat auch einen hohen kulturellen Wert. Ne? Hier habe ich noch ein Foto. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, von welcher Palmblatt-Bibliothek das ist. Wie gesagt, das habe ich nicht gesehen. Ich habe ihn gefragt, ob ich nicht auch, klar, dass mich sowas interessiert, kann ich da nicht ein bisschen rumstöbern. So. Aber das ist natürlich verpönt. Nur wenige Leute werden dort reingelassen, die nicht aus dieser Familie der Nadi-Reader stammen. Ne? Und das ist auch klar, und ich habe da auch nicht drauf gedrängt. Aber so muss man sich das vorstellen, ne? Dass eben dort endlos diese Schriften sind. Welches bibliothekarische System die haben, das wäre natürlich auch interessant. Wie die das eigentlich organisieren, woher weiß denn der überhaupt, wenn jetzt ich dort hinkomme, der hat nur meinen Namen, mein Geburtsdatum, woher weiß er denn, welches Blatt soll das denn sein? Das bleibt auch ihnen überlassen, das sind deren Geheimnisse. Aber wie gesagt, dieses Nadi-Reading, das ist jenseits von einer reinen, aus dem Kopf heraus, Logik, Organisation, so wie unsere Bibliotheken aufgebaut sind, wo jedes Buch eine Signatur hat und dann die auch irgendwo logisch aufgebaut ist in Themenkomplexe oder wie auch immer. Hier geht es um andere Dinge. Also hier geht es um spirituelle Sachen. Es gibt auch manche Nadi-Reader, die machen dann zusätzlich auch noch Handlesen. Das hat er bei mir nicht gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, das ist wie gesagt auch schon eine Ecke her, hat er kein Handlesen gemacht. Das machen manche aber auch dort. Das ist noch als zusätzliche Information. Und das dient eben vielleicht auch dazu, eben dich zu identifizieren, damit die das richtige Blatt finden. Ja, also das hängt auch damit zusammen. Die brauchen die astrologischen Daten für dich auch, um sich da drin zurechtzufinden. Es ist also nicht nur, dass er meine Daten hat, um dann für mich einen astrologischen Chart zu erstellen, sondern der astrologische Chart hilft ihm auch da, sich zurechtzufinden. Also so hat er mir das irgendwie auch ein bisschen erklärt. Aber so genau weiß ich das nicht. Warum ich halt auch diese Fotos hier bringe, diese Palmblatt-Bibliotheken und die Rede ist von 12. Wie gesagt, ich war nur in einer. Ich war nur in der in Bangalore. Aber der Kollege Ritter aus Dresden, der da auch ein Buch drüber geschrieben hat, in Deutsch auch, der berichtet, wenn ich mir recht erinnere, von 12 Palmblatt-Bibliotheken, von denen man auch weiß. Das ist das Nächste. Weil ich meine, in Indien, da gibt's immer noch irgendwas, von dem du nicht weißt. Aber 12 sind wohl bekannt. Aber das sind ja bei Weitem, also von 12 Palmblatt-Bibliotheken, wenn wir sprechen, dann sind es die spezialisiert sind auf diese Prophezeiung, auf dieses Orakel. Ne? Es ist aber so, dass in Indien noch viel, viel mehr Palmblatt-Bibliotheken gibt, Palmblattbibliothek im wahrsten Sinne des Wortes, wo einfach Informationen, Wissen auf Palmblättern gespeichert ist, weil sie halt kein Papier hatten. Und ich sage euch, jeder oder die meisten Tempel haben ihre eigenen Bibliotheken. Zum Teil mit uralten Schriften. Das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen, was allein in den Tempeln in Indien noch an einem, also ein Wissensschatz noch lagert, das ist für uns völlig unvorstellbar. Das ist für uns unvorstellbar. Ein einziger Tempel hat vielleicht Millionen von solchen Palmblättern, die zum Teil beschrieben sind in Sprachen, die wir heute gar nicht mehr haben. Proto-Tamil. Ja, oder Alt-Proto-Malaiisch oder sowas. Das sind also südindische Sprachen. Ja. Und insbesondere im Süden ist das, glaube ich, interessant, weil der Norden von Indien, der wurde immer wieder auch geplündert. Weißt du, die Engländer haben Indien ausgeplündert. Vorher die Mogulen, also islamische Invasoren. Was die aus diesen nördlichen Indien, aus Rajasthan oder auch da, wo Delhi ist und so, aus diesen alten Königreichen, was die da rausgezogen haben an Werten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also unfassbar so. Gibt mal eine so eine Geschichte, wie mal einer von den Mogulen die Stadt Delhi geplündert hat und da sollen dann, irgendwie war da die Rede von Tausenden von Lastien, Kamele, Elefanten, Pferde, die dort 24 Stunden lang nur Schätze rausgebracht haben aus dieser einen Stadt. Das ist Indien. Indien ist tatsächlich das reichste Land der Welt, schon immer gewesen. In unseren Augen ist immer so, Indien, die Armen. Und das stimmt auch. Also die sozialen Probleme sind heftig und unfassbar so. Aber als Land, als Ganzes ist Indien extrem reich, schon immer gewesen. Reiche Natur, reiche Rohstoffe. Es gibt halt kein Land, wo es mehr Edelsteine gibt als Indien. Das ist halt nun mal so, es war schon immer so. Und der Norden von Indien, der wurde halt immer wieder auch geplündert. Da immer wieder kamen da Invasoren. Es geht bis zurück zu Alexander der Große oder so. Perser, immer wieder gab es da Probleme so. Ja. Aber der Süden von Indien, das scheint mir so der Bereich zu sein, wo vieles noch unberührt ist. Wo noch kein Invasor einen Fuß reingesetzt hat. Und was allein dort noch an Wissen schlummert, an Wissen, der altes Wissen. Und ihr wisst, das ist eins meiner Lieblingsthemen. Und wir sprechen immer wieder auch darüber, über antikes Wissen. Möglicherweise Wissen, was wertvoll sein könnte für uns heute, für was wir nutzen könnten, um Probleme, die wir heute haben in unserer modernen Lebensführung, um diese Dinge zu lösen. Wir reden nicht nur von jetzt individuell Prophezeiungen. Das alte vedische Wissen, wenn du willst, das umfasst ja alle Lebensbereiche. Alle Lebensbereiche. Da geht es genauso um Fragen wie Medizin, Heilung, Gesundheit. Es geht um Fragen, da wird alte Geschichte aufgezeichnet. Da wird aber es geht auch um technologische Dinge. Es geht um Wissen, um die Kraft von Mantren, von Sprachen, Phonetik. Das ist ein unfassbar großes Potenzial, was da noch ruht, was wir noch überhaupt gar nicht angekratzt haben. Gar nicht. Was noch nicht mal in Indien selber wirklich lebt, weil diese ganz alten Schriften, von denen ich spreche, da wird es auch in Indien nur noch eine Handvoll Leute geben, Spezialisten, die sowas überhaupt entziffern können. Also auch der normale Brahmane, der kann auch kein Proto-Tamil mehr. Und die Inder selber sagen ja auch, das ist im Vergleich zur vedischen Zeit, sind wir heute degeneriert. Wir sind im Kali-Yuga, im dunklen Zeitalter, wo halt dunkel im Sinne von Ignoranz, wo man einfach so diese Dinge nicht mehr nutzen kann, schon weil man nicht mehr weiß, wie es geht. Weil selbst die nach indischer Lebensweise reinsten Brahmanen, die immer am reinsten leben, Sattvisch nennt man das in Indien, selbst die haben nicht mehr die Reinheit, um in tiefere Schichten von diesen Geheimnissen einzudringen. Ne? Also so sagt man es halt heute. Aber was mir da so wichtig ist, das zu erkennen, ist, in Indien, da gibt es diese unglaublich alten Geschichten. Diese Palmblattbibliotheken, das geht ja Tausende zurück. Und die indischen Tempel zum Teil auch. Da hast du Schriften, die reichen zurück in eine Zeit 3.000, 4.000 Jahre. Und vielleicht noch viel älter. Die Inder selber sagen es noch viel älter. Wann war denn das vedische Zeitalter? Das ist ewig her. Und in Indien, das ruht alles dort. Das ist halt so eine extrem, im wahrsten Sinne des Wortes, konservative Gesellschaft. Konservativ, sie konservieren. Und wir haben das, wir sind, wo wir jetzt stehen, sind wir nur an dem Punkt, dass wir überhaupt erkennen, ui, da gibt's noch ganz viel. Wir haben noch nicht mal einen Jota von dem, was in diesen indischen Tempeln an Weisheit, an Wissen ist auch nur erschlossen. So. Klar, es gibt ein paar indische Texte. Tatsächlich haben sich da auch deutsche Altertumsforscher hervorgetan, die als erste so Sanskrit-Texte in europäische Sprachen übersetzt haben. Wir können die Bhagavad Gita lesen und die Puranas. Und das sind ja auch alle schon bedeutsame, kulturell bedeutsame Werke. So. Aber der wahre Schatz, das wahre wirklich Wissen, und wissen sie auch nicht alles, aber allein schon das, was du eben aufschreiben kannst, das ist so enorm, was da noch schlummert tief in den Kellern von Indiens Tempeln. Und ich könnte euch da noch wesentlich mehr erzählen und würde es auch machen, werde es auch machen. Aber heute wollte ich mich nur mal wirklich konzentrieren auf diese Palmberg-Bibliotheken auf meine Erfahrung. Und ich kann nur sagen, für mich war es ein großartiges Ereignis. Es war ein großartiger Spiegel, den ich bekommen habe. Dieser Kontakt hin zu diesem ganz Alten, weil das ist, was es ist. Hier rede ich von altem Wissen. Vorher habe ich euch gesagt, es geht um diesen roten Faden des Lebens. Deines Lebens, deiner Seele, so die da ist. Und ich weiß immer noch nicht, weil ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zigmal schon inkarniert hier auf der Erde, ob das wirklich jetzt mein letztes Leben auf der Erde ist, wie er gesagt hat. Er hat gesagt, das ist mein letztes Leben. Ich check dann aus. Hey, I'm gone afterwards. Ich weiß nicht, wohin die Reise geht, aber er hat gesagt, auf dieser Erde ist deine letzte Inkarnation jetzt. Wow. Also Joyride, sollst du mal genießen. So. Ich weiß nicht, ob ich wirklich schon 100 Mal hier inkarniert bin oder einfach Informationen aus anderen Zeiten aufnehme. Aber was ich weiß, ist, dass ich diese Seele habe. Die hat keinen Anfang, kein Ende. Das ist dieser rote Faden. Ja. Und der liegt dann vor dir aus. Und wenn du das einmal siehst, und wirklich nicht nur siehst, sondern der Spiegel hilft dir zum Verständnis. Ein Spiegel reflektiert. Das ist Selbstreflexion. Wenn du das einmal hast, gibt dir das enorm viel im Leben. Es gibt enorm viel im Leben. Es gibt dann eben auch diese Gelassenheit und die Kraft, die du dann eben brauchst, um ein Leben in Freiheit zu leben. Eben, dann bist du auch bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Es ist interessant, dass mir das gegeben hat, obwohl er eigentlich die meisten Leute dort hingehen und halt diese Zukunftsvorhersagen haben wollen, die bei mir irgendwie überhaupt nicht hingehauen hat. Aber trotzdem hat mir eben dieses Nadi-Reading einen extrem starken Schub gegeben an Selbsterkenntnis und daraus schließen dann auch Selbstvertrauen. Dass du nicht selber vertraust, dass du auch erkennst, okay, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen. Das sind die Dinge, die mache ich gern und die mache ich gut. Da halte ich mich lieber raus, lasse ich lieber mal andere Leute machen. Ja. Also, dass du das erkennst, das gibt dir auch Selbstvertrauen. Selbsterkenntnis und Selbstvertrauen, es geht immer Hand in Hand. Ja, und so lebt es sich halt einfach ein bisschen leichter und lockerer. Man kann seinen Weg gehen und muss gleichzeitig habe ich auch nicht irgendwie diese Verantwortungslast die ganze Zeit auf mir, weil es, je nach Situation kann man auch erkennen, okay, manche Dinge sind einfach größere Räder, so. Ja. Es gibt da keine so einfache goldene Regel. Wie gesagt, wir sind immer zwischen in dieser Polarität gefangen, so. Nein, nicht gefangen, das klingt so negativ. Aber das Leben bewegt sich halt in dieser Polarität. Große Räder, die vorbestimmt sind, mit denen er halt mitschwingen muss. Und die jetzt einfach anzunehmen. Und da bringt's nichts, wenn du rumzauderst, wie irgend wie so viele Leute machen, meine Brüste sind so groß. Ich hätte lieber kleine Brüste. Die nächste hat kleine Brüste. Ich hätte lieber große Brüste. Ich hätte lieber blonde Haare oder dunkle. Lieber eine breite Nase oder eine schmale. Das ist also, Bullshit. Nimm einfach das an, was du bist. Nimm das an. Nimm an, wer du bist. Dein kulturelles Umfeld, auch all diese Dinge, so. Auch das annehmen. Jetzt leben wir hier, 2018, in dieser modernen Welt, auch das einmal annehmen. Ne? Nicht immer nur davon wegfliehen, sondern es mal annehmen. Das ist eines, sind diese großen Räder. Und zum anderen aber erkennen, was ist meine Souveränität, wo kann ich wirken, wo habe ich Entscheidungsgewalt und wo will ich die auch haben, diese Freiheit haben, dass ich auch selber dann verantwortlich bin. Aber du musst dann natürlich auch die Konsequenzen dann annehmen. Aber das Ding ist eben, wenn du dich selber in Harmonie bringst mit den großen Rädern, dann baust du da gar nicht so viel Dramen auf, weil dann hast du nicht mehr so viel Dramen. Dann läuft dein Leben einigermaßen harmonisch. Nicht immer alles nur easy, that's life, aber halt harmonisch. Und du kannst es dann halt mit genügend Selbstvertrauen dann auch gelassen auch die größeren Herausforderungen annehmen. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, das war für euch durchaus auch inspirierend. Wenn jemand von euch da hinreisen will, wie gesagt, ihr könnt es selber machen. Ich war auch selber dort. Brauchst du nicht groß organisieren. Im Internet kannst du es rausfinden. Der Kollege Ritter aus Dresden, Er hat selber auch gesagt, man kann ihn immer anschreiben. Er organisiert dort Reisen hin für Leute, die sich das selber jetzt nicht zutrauen, da auf eigene Faust durch Indien. Das ist ein Abenteuer. Er organisiert Reisen. Aber selbst für die Leute, die das eher individuell machen wollen, der kann euch auch Kontakte geben oder recherchiert es einfach selber. Wo ist, welche Adresse hat diese Palmer-Bibliothek? Heutzutage werden ja auch E-Mail haben und dann halt einfach mal die anschreiben und ja, dann kann man dort hingehen. Das ist ein. Und selbst wenn ihr es nicht macht, ist es so interessant, allein schon zu wissen, dass es solche Orte gibt, hier auf der Welt. Ja, das, diese Dinge sind da. Und ja, wer weiß, vielleicht komme ich ja auch nochmal hin. Das, genau, das wollte ich ja noch erzählen. Zu mir hat er gesagt, er hat mir gar nicht alles vorgelesen, was auf dem Blatt stand. Was auch ungewöhnlich ist, wirklich ungewöhnlich. Also ich habe bisher noch von keinem anderen gehört, wo es so war. Ich weiß auch nicht, warum. Aber bei mir hat er nicht alles vorgelesen. Und er hat dann zu mir gesagt, den Rest der Informationen, den bekomme ich, wenn ich wieder da bin. Und er hat auch zu mir gesagt, du wirst auch bald wiederkommen. Innerhalb der nächsten 1-2 Jahre, hat er gesagt. Das ist jetzt 18 Jahre her, ich war nicht mehr dort. Mein Leben hat jetzt dann doch einen anderen Weg genommen. Ne? Aber ja, wer weiß, vielleicht komme ich ja trotzdem noch mal irgendwann hin. Aber im Moment glaube ich auch gar nicht, also weiß ich nicht. Ja. Ich denke, damit habe ich das gesagt, was ich dazu sagen wollte. Wie gesagt, recherchiert, haben wir noch Bilder. Warte mal, ich habe, glaube ich, noch eins gehabt hier. Ah nee, das lassen wir weg, das ist schon was anderes. Ja, in diesem Sinne, habe mich gefreut wieder eure Aufmerksamkeit. Wieder bitte ich euch drum, bleibt uns gewogen, unterstützt unsere Arbeit. Wir brauchen eure Unterstützung. Wir haben keine kommerziellen Sponsoren oder sowas. Deswegen, um die Dinge am Laufen zu halten, brauchen wir Unterstützung von euch. Und danke an alle, die das auch schon machen, auch im letzten Jahr gemacht haben. Das ist meine Ehre und eine Freude. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.